Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Und dazu begrüßt sie Claudia Hennen. Erneut sind rechtsextreme Chats bei der Frankfurter Polizei gefunden worden. Was ist da los, will der Innenausschuss des Hessischen Landtags nun wissen, mitten in der parlamentarischen Sommerpause. Mehr dazu gleich bei Deutschland heute. Außerdem, unterbesetztes Amt in Berlin. Warum Hinterbliebene wochenlang auf Bestattungsgenehmigungen warten müssen. Und rückgehende Bewerberzahlen. Auch die Polizei in Baden-Württemberg hat Nachwuchssorgen. Sie wurden heute aus den Ferien zurückgerufen, ein Dutzend Abgeordnete aus dem Hessischen Landtag. Es sind die Mitglieder des Innenausschusses, denn durch zwei Vorfälle steht die Frankfurter Polizei erneut in der Kritik. Zum einen geht es um einen Mann, der vor einer Woche im Bahnhofsviertel bei einem Einsatz durch den Schuss aus einer Dienstwaffe getötet wurde. Außerdem gibt es neue Vorwürfe gegen Frankfurter Polizeibeamte wegen rechtsextremer Chats. Ich bin dazu verbunden mit unserem Hessen-Korrespondenten Ludger Fittkau. Zunächst zum ersten Fall, Herr Fittkau. Was weiß man bisher über den Einsatz im Bahnhofsviertel, bei dem ein Mann getötet wurde?
Ja, Frau Hennen, man weiß, dass in diesem Viertel, das ja das Frankfurter Rotlichtmilieu ist, mit dem großen Drogenproblem ein 23-jähriger Drogenabhängiger offenbar Prostituierte auf ein Zimmer geladen hatte und dann sie versucht hat zu zwingen, Drogen mit ihm zu nehmen. Sie haben sich gewehrt, haben die Polizei alarmiert, die Polizei kam, ist dann auf diesen Mann gestoßen, der sich gewehrt hat und der offenbar auch einen Polizeihund schwer verletzt hat. Daraufhin hat einer der getroffenen Beamten seine Dienstwaffe gezogen und den Mann wohl mit einem gezielten Schuss getötet. Und das ist jetzt Thema heute im Ausschuss und da werden noch Detailfragen beantwortet werden müssen. Unter anderem, warum gab es keine andere Waffe? Denn bei solchen Einsätzen gibt es in der Regel auch einen sogenannten Taser, das ist eine Elektroimpulswaffe und die war wohl nicht vorhanden und da wird jetzt auch ermittelt vom Landeskriminalamt und die Abgeordneten heute, das haben Sie schon gesagt, fragen nach.
Und wollen wissen, ob das verhältnismäßig war.
So ist das.
Zum zweiten Thema im Landtag heute. Vor knapp zwei Wochen wurde bekannt, dass erneut hessische Polizeibeamte an rechtsextremen Chatgruppen beteiligt waren. Fünf Polizisten wurden deshalb schon vom Dienst suspendiert. Was ist das Besondere dieses neuen Falls?
Das wohl Vorgesetzte, das sind mittlere Verantwortungsträger und auch ein Mann, der eigentlich dafür zuständig ist oder war, die Straftaten von Kollegen und anderen Amtsträgern bei der Polizei aufzuklären. Dieser Mann hat offenbar, das ist der Vorwurf, diese Chats gedeckt. Die Chats sind nicht neu, die kommen aus dem Jahr 2018. Das ist die Zeit, in der auch andere rechte Umtriebe in der Frankfurter Polizei bekannt wurden. Hakenkreuzbilder wurden ausgetauscht. Ein Schreiben an die Frankfurter Anwältin Seda Bajail wurde auf einem Privathandy einer Polizistin gefunden und ähnliche Dinge. Und daraufhin sind also unzählige Fälle bekannt geworden. Insgesamt sind 134 Fälle mal ermittlungstechnisch wichtig gewesen. Aktuell sollen jetzt noch 64 Verfahren gegen Polizeibeamte laufen und es sind auch schon viele verurteilt worden und aus dem Dienst suspendiert worden. Der Hintergrund dieses Falls eben, dass da Vorgesetzte möglicherweise jahrelang vertuscht haben, denn erst jetzt ist dieser Fall aus dem Jahr 2018 wirklich bekannt geworden. Vor 14 Tagen sind dann erst die Ermittlungen losgegangen.
Auch ein Zusammenhang mit Drohschreiben der rechtsextremen Terrorgruppe NSU 2.0 steht im Raum. Worum geht es da?
Da geht es um einen Polizeibeamten, der möglicherweise doch etwas mit diesem Komplex 2.0 zu tun hat. Da geht es ja um Drohschreiben an prominente Personen, die teilweise eben auch aus Frankfurter Polizei und auch Wiesbadener Polizei Computern losgeschickt worden sind. Da gibt es ein Verfahren, gerade ein Prozess gegen einen mutmaßlichen Haupttäter aus Berlin, einen arbeitslosen Drohschreiber oder mutmaßlichen Drohschreiber. Aber da steht immer noch im Raum, dass da auch hessische Polizeibeamte möglicherweise involviert waren. Eben auch möglicherweise Beamte, die jetzt gerade in der Chatgruppe wieder ein Thema sind.
Immer wieder steht ja der hessische Innenminister Peter Beuth von der CDU in der Kritik. Wie belastend sind für ihn die neuen Fälle?
Ja, zunächst einmal mag es kein Abgeordneter, keine Abgeordnete, wenn man mitten in der Sommerpause, Sie haben es schon gesagt, aus den Ferien geholt wird. Das ist natürlich auch für den Innenminister eine schwierige Lage. Er ist heute in diesem Innenausschuss, der läuft noch, beziehungsweise jetzt kommt gerade die erste Reaktion aus dem Innenausschuss. Sie kommt von der CDU-Fraktion, das ist die Fraktion des Innenministers. Da wird immerhin geschrieben, rechtes Gedankengut wird zunehmend aufgedeckt und konsequent geahndet. Zunehmend aufgedeckt heißt natürlich implizit auch, da hat es in der Vergangenheit wohl Probleme gegeben mit dem Aufdecken dieser Fälle. Und diese Probleme verkörpert eben auch der Innenminister Peter Beuth, der schon länger im Amt ist, der auch schon vielfach Kritik bekommen hat für seine Kommunikation, beispielsweise im Fall der rassistischen Taten von Hanau. Da haben auch die Angehörigen der Opfer von Hanau mehrfach seinen Rücktritt gefordert. Ich glaube allerdings tatsächlich, Frau Hennen, dass Peter Beuth nicht zurücktreten wird jetzt, denn wir haben im nächsten Jahr in Hessen Landtagswahlen. Die Landesregierung hat nur eine Stimme Mehrheit im Parlament. Peter Beuth ist Abgeordneter und wenn er jetzt zurücktreten würde, dann wäre die Regierung jetzt sozusagen wenige Monate vor der anstehenden Landtagswahl in einer großen Krise und man hätte in der Vergangenheit eigentlich auch schon mit seinem Rücktritt rechnen müssen. Insofern glaube ich, dass dieser Fall belastet ihn natürlich auch, aber er wird nicht dazu führen, dass diese Rücktrittsforderungen der Opposition erfüllt werden.
Die Frankfurter Polizei erneut in der Kritik. Hintergrundinfos waren das von unserem Korrespondenten Ludger Fittkau. Vielen Dank. Der Tod gehört zum traurigen Alltag und wie so ziemlich alles ist auch in Deutschland genau geregelt, was danach passieren muss. Zuständig sind die Standesämter. Sie erstellen sowohl die Bestattungsgenehmigungen als auch die Sterbeurkunden für Hinterbliebene. Ohne diese Dokumente dürfen Verstorbene nicht beigesetzt, ihre Verträge nicht gekündigt und auch die Hinterbliebenenrente nicht beantragt werden. Doch im Berliner Bezirk Marzahn-Hellersdorf ist der Personalmangel so groß, dass es dort sogar 2 Monate dauern soll, bis eine Bestattungsgenehmigung erteilt wird. Daniela Siebert berichtet.
Britta Übel ist seit 8 Jahren Bestatterin im Berliner Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Die erfahrene und resolute Frau scheint schwer aus der Ruhe zu bringen. Doch das örtliche Standesamt schafft das in letzter Zeit des Öfteren. Beispiel.
Ich habe eine Urkunde am 13.06., die schon mal erstellt wurde, nur nachbestellt, per E-Mail. Das ist nur ein Knopfdruck, die habe ich bis heute noch nicht.
Wenn jemand im Bezirk verstirbt, dann ist das dortige Standesamt zuständig für die Ausstellung der Bestattungsgenehmigung und der Sterbeurkunde. Und ohne diese beiden Dokumente geht nichts. Ohne Bestattungsgenehmigung keine Beerdigung, ohne Sterbeurkunde keine Kündigung von Verträgen der Verstorbenen, keine Beantragung von Leistungen für die Hinterbliebenen. Doch das Standesamt Marzahn-Hellersdorf hat in letzter Zeit außergewöhnlich lang für solche Dokumente gebraucht. Wartezeit für eine Bestattungsgenehmigung?
Zurzeit hat es sich ein kleines bisschen relativiert, aber im Durchschnitt waren es in der Vergangenheit 6 Wochen, 5 Wochen, 4 Wochen ist das Minimum gewesen.
Früher musste sie höchstens eine Woche auf eine Bestattungsgenehmigung warten. Und das Standesamt Marzahn-Hellersdorf sei ein Bilderbuchstandesamt gewesen, betont Britta Übel. Jetzt muss sie Hinterbliebene vertrösten, Beisetzungen verschieben, kann keine zuverlässige Planung machen oder Übergangsrenten für Hinterbliebene beantragen. Und die Leichen müssen gelagert werden. Auch diese Kapazitäten werden eng.
Bei uns auf jeden Fall. Wir haben Kühlplätze für 20 Leute. Die sind übervoll. Und wissen Sie, was das mit den Angehörigen macht, wenn die wissen, es liegt schon seit 6 Wochen in der Kühlung? Das ist eine hochemotionale Geschichte.
Außerdem fallen pro Tag Kühlung rund 10 Euro Kosten an. Mit am Besprechungstisch in Britta Übels Bestattungshaus Marzahn sitzt Kundin Linda Sessler. Die zierliche junge Frau trägt ein schwarzes Sommershirt und dezenten Schmuck. Sie trauert um ihren Lebensgefährten, der am 15. Juni im Bezirk verstorben ist. Am 25. Juli wurde er beigesetzt.
Und bis jetzt sind noch keine Sterbeurkunden eingetroffen. Das heißt, wir konnten noch gar nichts abmelden. Nicht bei der Rente, nicht bei der Krankenversicherung, kein Telefon kann man abmelden, nichts.
Linda Sessler wirkt gefasst, doch spätestens, wenn sie ihre Hände auf den Tisch fallen lässt, ahnt man ihre Verzweiflung. Die beiden haben zusammen gewohnt. Ohne Sterbeurkunde kann sie das gemeinsame Leben nicht entflechten, wie gewollt und wie nötig.
Ihn komplett abmelden, sein Konto kündigen. Jedes Mal, wenn man Kontoauszüge holt oder am Briefkasten geht, da kommt irgendwas von der Krankenkasse, irgendwas von der Rente, irgendwas von der Apotheke. Man möchte ja auch irgendwann mal damit ein bisschen abschließen können. Das sind ja alle so Sachen, die belasten einen ja zusätzlich noch in der Situation, in der man sowieso gerade ist.
Schon seit Tagen bekennt sich der Bezirk im Internet zur problematischen Situation. Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, das Standesamt Marzahn-Hellersdorf befindet sich aktuell in einer äußerst schwierigen personellen Situation, die so nicht vorhersehbar war. In der Zeit vom 1. bis 19. August finden keine Termin- und Telefonsprechstunden statt. Dass man im Bezirk 2 Monate auf eine Bestattungsgenehmigung habe warten müssen, wie von Berliner Medien berichtet, das weiß der Bürgermeister von Marzahn-Hellersdorf, Gordon Lamb, von sich. Der SPD-Politiker räumt aber ein, dass sich im Standesamt derzeit mehrere Probleme aufaddierten und es einen Bearbeitungsstau gebe.
Zum einen Corona-bedingte mehr Kommunikationsnotwendigkeiten, das heißt ein erhöhter Verwaltungsaufwand. Wir haben aktuell mehrere Kolleginnen, die dauerhaft nicht im Dienst sind. Und wir haben gestiegene gesetzliche Anforderungen und auch eine erhöhte Sprachbarriere durch viele Menschen, die zu uns ins Land kommen und dadurch einen sehr, sehr hohen Verwaltungsaufwand.
Tatsächlich arbeiteten im Bezirk derzeit bloß 4 Standesbeamte statt der vorgesehenen 8. Und die waren in den letzten Wochen eben auch mal krank oder im Urlaub. Aber Erleichterung sei in Sicht. 4 Stellen würden demnächst besetzt. Und gerade hat die Senatsverwaltung für Inneres zugesagt, mit einer Kollegin übergangsweise auszuhelfen. Hoffnung setzt der Bürgermeister auch in die Möglichkeit, Todesfälle digital zu melden und den Standesbeamten so das zeitraubende Eintippen von Daten zu sparen. Ein Verfahren, das es schon einmal gab und das nun wiederbelebt werden soll. Bestatterin Übel ist begeistert.
Ach, das ist ja Schlaraffenland. Bitte, wir hätten es alle gerne wieder.
Der Bearbeitungsstau werde sich aber wohl erst auflösen, wenn alle Neueinstellungen erfolgt seien, erwartet Bürgermeister Lem. Gleichwohl ist er zuversichtlich.
Wir haben Terminsprechzeiten reduziert, sodass hier jetzt sich voll erstmal auf die Abarbeitung der ausstehenden Sterbefälle und Bestattungsanträge konzentriert werden kann. Wir haben aktuell 350 Sterbefälle, die jetzt noch abgearbeitet werden müssen, und 155 Bestattungsanfragen bzw. Anzeigen.
Dazu gehören auch 5 Sterbeurkunden für Kunden vom Bestattungshaus Marzahn. Alle ausstehenden Bestattungsgenehmigungen hat Britta Übel inzwischen durch hartnäckiges Vorsprechen vor Ort im Amt bekommen. Und Kundin Linda Sessler hat einen Termin auf dem Standesamt, um endlich die Sterbeurkunde abholen zu können. 8 Wochen, nachdem ihr Partner verstorben ist.
Wochenlanges Warten auf eine Bestattungsgenehmigung. Aus Berlin berichtete Daniela Siebert. Fachkräftemangel. Nahezu jede Branche klagt aktuell darüber. Bei den Ausbildungsberufen kann längst nicht mehr jede Stelle besetzt werden. Unternehmen und auch der öffentliche Dienst kämpfen um junge Leute. Denn die, die jetzt mit der Schule fertig werden, kommen aus den geburtenschwachen Jahrgängen der 2000er Jahre. Das bekommen auch vermeintlich krisenfeste Arbeitgeber wie die Polizei zu spüren. Bundesweit beklagen die Gewerkschaften einen Bewerberrückgang. Woran es hakt und warum sich junge Menschen dennoch für die Polizei entscheiden, Katharina Thoms hat sich in Baden-Württemberg umgehört.
Ein typischer Polizeieinsatz in Stuttgart bei einer Querdenken-Demo.
Die meisten, die sich bei uns bewerben und mit denen wir ins Gespräch kommen, die wissen eigentlich schon, auf was sie sich einlassen. Also die wissen, dass es nicht immer die schönen Tage sind, sondern dass es auch wirklich Einsätze gibt, die einem an die Nieren gehen.
Markus Ebert ist Ausbildungsbeauftragter bei der Polizei in Reutlingen in Baden-Württemberg. Ebert will begeistern für den Polizeiberuf, aber auch nichts schönreden. Hier auf dem Infotag für Schülerinnen und Schüler am Anfang der Sommerferien.
Abwechslung
hat man auf jeden Fall bei uns im Beruf. Ihr seht, da sind so viele positive Sachen drin. Es ist klar, dass es im Polizeiberuf auch Situationen gibt, die nicht so schön sind.
Rund 15 junge Leute sitzen bei der Sommerhitze im Polizeipräsidium und lassen sich erklären, was bei der Polizei alles auf einen zukommt.
Ich habe jetzt diese Veranstaltung hier in den Ferien das erste Mal angeboten und war auch total überrascht, dass eigentlich alle Plätze ausgebucht sind.
Viel Überzeugungsarbeit muss Ebert nicht mehr leisten bei den Interessenten.
Ich brauche schon ein bisschen Action und deswegen würde ich schon gerne zur Polizei gehen.
Tatsächlich SLK eher wahrscheinlich, wenn dann. Oder halt auch wirklich so Kriminalpolizei. Ich glaube, das macht dann schon Spaß.
Eigentlich bin ich schon ziemlich entschlossen. Das ist schon ziemlich mein Traumberuf.
Zuletzt sind die Bewerbungen für den mittleren Polizeidienst aber deutlich gesunken. Haben sich vor 5 Jahren noch 3.500 junge Leute beworben, sind es jetzt eher 2.500. Für den gehobenen Dienst gingen die Zahlen allerdings nach oben. In der Summe hat aber auch Baden-Württembergs Polizei mehr Mühe, alle Stellen zu besetzen. Wie auch Nordrhein-Westfalen oder Berlin zum Beispiel. Woran liegt das? Die Meinungen gehen auseinander. Die Gewerkschaften sagen, am schlechten Image, teils an den Anfeindungen auf den vielen Demos. Ausbildungsbeauftragter Markus Ebert sieht das nicht so.
Es wird natürlich immer wieder auch mal negativ über die Polizei berichtet, aber auch viel Positives, finde ich. Also von dem her kann ich mir nicht wirklich vorstellen, dass die negativen Berichte dazu führen, dass wir jetzt so viel weniger Bewerber haben.
Für die Schülerinnen und Schüler in Reutlingen spielt die Diskussion um Image und mögliche Anfeindungen kaum eine Rolle bei ihrem Berufswunsch.
Wenn Leute auf einen Stein werfen, vielleicht nimmt das schon einen mit. Aber wenn man auch dadurch Leuten helfen kann, dann ist es vielleicht auch, dass man es in Kauf nimmt. So.
Ja, ich glaube auch halt einfach, dass die Leute, die einem dankbar sind, deutlich besser im Gedächtnis bleiben.
Es ist auch, wenn man das im Fernseher sieht, es ist schon manchmal echt brutal, was denen andauert. Aber nee, es ist jetzt eigentlich jetzt relativ schlimm für mich.
Auf jeden Fall laufe längst der Konkurrenzkampf mit der Wirtschaft, sagt Thomas Mohr von der Gewerkschaft der Polizei in Baden-Württemberg. Und da müsse sich das Land als Arbeitgeber eben mehr ins Zeug legen, was die Rahmenbedingungen angeht.
Wir kämpfen immer noch an den Standorten, dass es hier freies WLAN gibt. Das haben wir bei unserer Hochschule für Polizei flächendeckend noch überhaupt nicht. Und natürlich auch für die, die in Ausbildung sind, dass wir auch eine Wohnungsunterstützung kriegen. Früher hieß es mal Ballungsraumzulage für den Bereich Stuttgart und Karlsruhe-Mannheim, wo ja auch die Mieten und die Lebenshaltungskosten höher sind.
Polizeianwärterinnen und Anwärter haben in Baden-Württemberg grundsätzlich kein Recht auf Zulagen. Das Innenministerium hat in den vergangenen Jahren aber eine Einstellungsoffensive gestartet. Nicht in jedem Jahr, aber im Durchschnitt konnten alle Stellen bisher auch besetzt werden. Rund 10.000 Einstellungen bis diesen Sommer. Die Berufsverbände der Polizei sagen aber, das reiche nicht. Thomas Mohr von der GdP.
Das heißt bei den Präsidien, dass da sehr viel Nachwuchs ankommt. Jedoch ist es so, dass auch der Nachwuchs, der jetzt uns verstärkt, eigentlich nur die Pensionslücken schließen.
Schon jetzt sind die Stellen bei der Polizei nur zu 97% besetzt, teilt das Innenministerium in Stuttgart mit. 3% fehlen und die machten viel aus, sagen die Gewerkschaften. Im bundesweiten Vergleich liege Baden-Württemberg bei der Polizeidichte auf 100.000 Einwohner auf dem letzten Platz, rechnet der Bund Deutscher Kriminalbeamter vor. Und die Arbeitsbedingungen im viel zu engen Schichtbetrieb schrecken immer wieder auch Neuankömmlinge ab. Regelmäßig brechen junge Auszubildende bei der Polizei wieder ab oder müssen gehen. Um die 200 jedes Jahr im Schnitt.
Es ist in der Tat so, dass diese Ruhephasen zwischen den Schichtumläufen im Streifendienst immer kürzer wird. Und jemand, der jetzt gerade, ich sag's mal, aus dem Nachtdienst gekommen ist, muss er dann schon manchmal am zweiten und dritten Tag auf einer anderen Schicht aushelfen, weil dort die Mindeststärke sonst nicht gewährleistet werden kann.
Ob in den kommenden 2 Jahren überhaupt so viele zusätzliche und benötigte Stellen geschaffen werden können bei der Polizei Baden-Württembergs, ist fraglich. Bei den aktuell laufenden Verhandlungen zum Doppelhaushalt ist Sparen angesagt. Auch Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobel von der CDU muss um die gewünschten fast 3.000 Stellen für Polizei und Verwaltung kämpfen.
Unsere Korrespondentin Katharina Thoms über Nachwuchssorgen bei Baden-Württembergs Polizei. Das war Deutschland heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Claudia Hennen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.